Liebe Geschwister, es ist schön, bei euch sein zu dürfen. Ich sage vielleicht noch zwei Sätze zu mir. Mein Name ist Stefan Odenwald. Ich wohne hier mit meiner Familie in Chemnitz, bin tätig als Dozent an der Hochschule hier in Chemnitz. Ich habe drei wunderschöne Frauen mitgebracht. Mit einer davon bin ich sogar verheiratet. Das ist meine Frau Jutta. Die Schwiegermutter ist zurzeit bei uns zu Gast, die Lore. Und einige kennen auch unsere Tochter, die Anna. Den Gemeindenamen habt ihr heute schon richtig gehört. Es gab verschiedene Stationen dieser Gemeinde, die um die Wendezeit herum hier in Chemnitz entstanden ist. Wir waren mal in der Fröbelstraße, dann lange in der Fritz-Reuter-Straße, bis uns das Hochwasser dort rausgekehrt hat. Aus dieser Anfangszeit gibt's noch den Begriff Salzburger Brüder. Entsprechend haben meine Frau und meine Tochter auch sich heute gekleidet. Das wird diesem Begriff noch Ehre machen und daran anknüpfen. Ich darf ganz herzlich grüßen, auch von den Geschwistern, die sich heute in der Tschaikowski-Straße 49, also im evangelischen Schulzentrum, versammeln zum Gottesdienst. Ich darf auch ganz kurz sagen, dass wir im Herbst vom 10. bis 16. September eine Evangelisationsveranstaltung mit dem Evangelisationsteam Sachsen planen, und da könnt ihr euch also gerne herzlich beteiligen, sowohl Leute mitzubringen. Es werden aber auch noch Mitarbeiter gesucht. Wer daran Interesse hat, darf auf mich zukommen. Der Rolf hat mir erlaubt, diesen kurzen Werbeblock einzuschieben. In unserer Jugend, die es auch seit kurzer Zeit gibt, seit letzten Herbst, haben wir begonnen, den ersten Timotheusbrief gemeinsam zu lesen. Und da habe ich mich am Anfang ein bisschen natürlich vorbereitet und bin gestolpert über einen Vers, über den ich heute reden möchte. Der steht im 1. Timotheus 2, Vers 15. Dieser seltsame Vers lautet: Sie wird aber gerettet werden durch Kindergebären, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Als junger Christ, ich und meine Frau, wir durften durch die Gnade des Herrn uns im Jahr 2000 bekehren. Und ganz am Anfang hat mir jemand den Rat gegeben, die Bibel so zu lesen, wie einen Fisch zu essen. Also man fängt einfach an und genießt den Fisch. Und dann kommt man an eine schwere Stelle, die man nicht versteht. Das ist so wie beim Fischessen die Gräte. Und die legt man dann erstmal beiseite und liest einfach weiter. Weil sonst, wenn das Ding quer im Hals stecken bleibt, kommt man nicht voran. Und das ist ein guter Rat, den habe ich beherzigt. Aber irgendwann kommt man dann nochmal an solche Stellen zurück, die man als Gräte auf die Seite gelegt hat. Und muss sich dann doch irgendwann mal damit beschäftigen. Und naja, Kinder und auch Jugendliche haben seltsame Fragen. Und da kommt man um solche Antworten dann nicht drumherum. Ich werde heute mich in verschiedensten Übersetzungen bewegen, habe hier einige Zettel ausgedruckt, wo diese Stelle in verschiedenen Übersetzungen drauf ist. Mein Drucker hat aber beschlossen, dass er zu wenig Toner hat, um mehr zu drucken. Jetzt habe ich also nur 7 Exemplare, aber was ist das schon unter so viele? Also wer das möchte, wer das mitstudieren möchte, ganz dringend, der darf sich hier gerne noch einen Zettel wegnehmen, weil in der Regel gehe ich davon aus, dass jeder nur eine Bibelübersetzung mit sich führt. Genau, Stefan, danke. Ich möchte auch dazu aufrufen, wenn es Dinge gibt, wo Fragen offen bleiben, wo Anmerkungen sind an mich, wo ich unlogische Schlüsse ziehe oder wo meinem Gedankengang etwas Wesentliches fehlt, schreibt euch das bitte auf und weist mich dann hinterher darauf hin. Also ich bin gerne bereit, mich da korrigieren zu lassen, auch zu dem, was ich heute sage. Genug der Vorrede. Ich möchte mit meinem ersten Punkt beginnen: Rettung durch Kindergebären. Wenden wir uns dem Teil des Verses zu, der klar ist. Sie wird aber gerettet werden durch Kindergebären. Kinder gebären rettet zum ewigen Leben. Das kommt sehr schön klar heraus in der Luther-Übersetzung, bei Menge in der Zürcher Bibel und besonders klar bei der Guten Nachricht. Dort heißt's, eine Frau soll Kinder zur Welt bringen, dann wird sie gerettet. Also klare Darstellung des Erlösungsweges der Frau, nicht wahr? Der Erlösungsweg für Frauen ist Kinder bekommen. Bei Männern sieht es ein bisschen anders aus. Also der Kerkermeister wird auf seine Frage hin, was muss ich tun, um gerettet zu werden, von Paulus aufgefordert, Glaube an den Herrn Jesus. Also wir hätten zwei Wege der Errettung. Das ist natürlich Blödsinn. Wir sehen, dass oftmals beim Bibellesen der erste Gedanke, der uns bei einem Stichwort kommt, nicht unbedingt der richtige sein muss. Wenn wir hier gerettet lesen, kann irgendwie nicht die Rettung zum ewigen Leben gemeint sein. Wenn also nicht die Errettung vor dem ewigen Tod gemeint ist in diesem Vers, was dann? Ihr merkt also schon, ich nehme euch mit auf meine Entdeckungsreise, die ich gemacht habe, in diesen Vers hinein und dann auch wieder anschließend wieder raus. Die revidierte Elberfelder liest diesen Vers, sie wird aber gerettet werden durch Kindergebären hindurch. Die unrevidierte Elberfelder, sie wird aber gerettet werden beim Kindergebären. Ähnlich übersetzt auch die englische King James Übersetzung. Das heißt, da ist klingt an, die Rettung während des Geburtsvorganges, also während der Geburt im Kreissaal, vielleicht auch während der Schwangerschaft. Bewahrung durch die Mühen und Schmerzen der Geburt hindurch, die als Fluch nach dem Sündenfall über die Frau gekommen ist. Das mag sein, wir halten das mal im Hinterkopf und wenden uns der Frage zu, wer ist eigentlich angesprochen? Um wen geht's eigentlich? Ist das so klar? Sie wird aber gerettet werden. So ziemlich alle Übersetzungen verwenden hier die Singularform, also die Einzahlform für das Verb. Und im Vers 14 lesen wir, um wen es eigentlich geht. Vers 14 heißt, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen, und fiel in Übertretung. Kann das Eva sein als einzelne Frau? Hier steht die Frau. Und gerettet werden liegt in der Zukunft. Da sind wir uns hoffentlich einig. Und das Problem dabei ist, wenn dieses gerettet werden in der Zukunft liegt, alle Arten von Rettungen und Bewahrungen für und von Eva liegen also vorsichtig geschätzt mindestens 7000 Jahre in der Vergangenheit. Könnte auch sagen, noch ein paar Jahre mehr. Es gibt eine Auslegung oder in Kommentaren findet man die Auslegung, dass es bedeutet, dass Eva durch die Geburt des einen Samens, durch die Geburt des Messias gerettet wird. Dann kommen wir aber in Schwierigkeiten mit diesem Nachsatz, wenn sie bleiben. Sie wird gerettet werden. Sie wird gerettet werden, die Frau, das dürfen wir hier gerne verstehen, wie die Frau im Allgemeinen oder Frauen, so verwenden wir das auch in unserem Sprachgebrauch. Die Frau wird im Schnitt 5 Jahre älter als der Mann. Damit ist keine spezielle Frau gemeint, sondern Frauen werden im Allgemeinen älter als die Männer. Und das passt auch ziemlich gut zu unserem Textzusammenhang, nämlich im Kapitel 12 spricht Paulus auch von einer Frau. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Ich erlaube einer Frau nicht. War das eine spezielle Frau in der Gemeinde in Ephesus, die da nicht lehren sollte, weil die was Falsches gelehrt hat? Ja, ich denke, es ist vielmehr die Rede davon, dass auch dort gemeint ist, die Frauen im Allgemeinen sollen nicht lehren. Wäre jetzt auch ein schönes Thema, dahin abzugleiten. Wir wollen uns disziplinieren und das nicht tun. Also es geht nicht um eine spezielle Frau, nein, in diesem Abschnitt vorher geht es darum, Männer sollen beten, Frauen sollen nicht lehren. Okay, damit hätten wir schon eine große Portion geschafft von unserem Vers 15. Sie, die Frau, jede Frau wird aber gerettet werden durch Kindergebären hindurch. Kann das stimmen? Werden Frauen immer, gläubige Frauen, immer durch das Kindergebären hindurch bewahrt? Die Erfahrung lehrt, dass sowohl gläubige als auch ungläubige Frauen durch Geburten hindurch bewahrt bleiben. Aber es sterben auch Frauen bei der Geburt, immer noch Gläubige und Ungläubige. Und was ist mit der Bedingung, die folgt? Wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Diese Rettung, von der hier die Rede ist, ist also an eine Bedingung geknüpft. Sie müssen bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Sie müssen ein dauerhaft gottgefälliges Leben führen. Und jetzt ist die Frage, Sie die Frauen oder Sie die Kinder? Aber das müssen wir eigentlich gar nicht entscheiden. Weil wie kann das sein, dass der Lebenswandel nach der Geburt irgendwas zu tun hat mit der Bewahrung im Kreissaal? Das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Damit stellt sich die Frage, ist Kindergebären nur die Geburt? Was kann das Wort, das ich vorgelesen habe, als Kindergebären eigentlich alles bedeuten? Wie wird es übersetzt? Die Elberfelder Bibel, Menge, Luther, Schlachter, alle übersetzen entweder Kindergebären oder zur Welt bringen. Die englischsprachigen Bibel, Bibeln, King James Bibel, New American Standard Version, sprechen von Childbearing, Mutterschaft. Da steckt mehr drin als nur der Geburtsvorgang. Da steckt alles drin, was mit der Geburt des Kindes anfängt und dann so richtig Arbeit macht. Ganz deutlich in diese Richtung übersetzt die Neue Genfer Übersetzung. Da heißt dieser Vers, doch auch sie wird gerettet werden, auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt. Und jetzt an dieser Stelle, finde ich, wird's richtig spannend, wenn dieser Vers nämlich heißt, die Frau wird gerettet werden, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt. Und die kann sie dann nach der Geburt auch wirklich erfüllen. Also haben wir noch ein kleines Problem übrig, nämlich die Frage, gerettet wovor? Und das ist mal ein Vers, bei dem sogar die Übersetzung von Schlachter wertvolle Dienste leistet. Muss man ja auch mal würdigend erwähnen. Vers 14 und 15. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und gerät in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären. In dieser Übersetzung geht es also darum, um eine enge Verbindung zwischen der Übertretung der Eva und der Bewahrung vor dieser Übertretung durch das Kindergebären oder durch das Muttersein hindurch. Und ich möchte jetzt nach diesen Betrachtungen mal wagen, eine Übersetzung vorzuschlagen, mit der ich diesen Vers 15 zumindest mal bis zur Hälfte verstehen kann. Ich stelle euch die Übersetzung vor und dann schauen wir gemeinsam, ob das Ganze haltbar ist. Meine Übersetzung beginnt in Vers 13 mit der revidierten Elberfelder Version. Dann folgt der Vers 14 in der Übersetzung von Menge. Der erste Teil von Vers 15 ist Schlachter und der zweite aus der NGÜ. Und das Ganze lautet dann wie folgt. Denn Adam ist zuerst geschaffen worden. Danach erst Eva. Auch hat nicht Adam sich verführen lassen, sondern die Frau ist dadurch, dass sie sich hat verführen lassen, in Übertretung geraten. Das bedeutet zu Fall gekommen. Sie soll aber davor bewahrt werden, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt. Naja, Moment mal. Also das ist natürlich ganz schön tief in die Trickkiste gegriffen. Ne? Man nehme ein paar Übersetzungen, schnipple die Verse lustig auseinander, alles in einen Hut, gut durchgemischt, und dann zieht man das wieder raus, was einem gefällt. So eine Collage mussten unsere Kinder immer machen. Ja? Aus Zeitschriften was ausschneiden, wieder neu aufkleben, und dann kam irgendwas völlig anderes raus. Naja, du könntest sagen, so wollen wir die Bibel nicht lesen. Wir lesen sie lieber im Zusammenhang. Amen. So will ich auch die Bibel lesen. Einige Kommentatoren haben diesen Vers als den schwersten Vers der Bibel bezeichnet. Und wie kann ich mir jetzt anmaßen, die richtige Übersetzung gefunden zu haben? Keine Angst, tue ich nicht. Aber das ist eine Übersetzung, mit der ich die wenigsten Probleme habe. Ja, also ich bin noch nicht ganz glücklich, aber ich habe die wenigsten Probleme damit. Die Auslegung dieses Verses hat folgende Vorteile. Ich gehe nicht davon aus, dass der Geburtsvorgang zum ewigen Leben rettet. Ich sehe auch nicht, dass ein gottgefälliger Lebenswandel in Verbindung steht mit der Bewahrung bei der Geburt. Was ich aber nachvollziehen kann, ist, wie die Aufgaben einer Mutter Frauen davor bewahren, in die gleiche Übertretung, in die gleiche Falle zu tappen, wie das bei Eva passiert ist. Und dass das zutreffend ist, das möchte ich jetzt im Anschluss noch zeigen. Wer mitschreibt und eine dicke Überschrift immer braucht, kann jetzt eine aufschreiben: Übertretung und Geburt im Sündenfall. Was geschah wirklich im Sündenfall? Ich weiß, viele von euch sind gut belesen in der Bibel, aber wissen wir wirklich, was dort steht? Lass uns nochmal den Sündenfall anschauen. Wir machen einen kleinen Ausflug in den Garten Eden, erstes Buch Mose, Kapitel 3. Ganz bekannte Stelle. Ich lese ein bisschen zügig darüber. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Die Frau spricht zu der Schlange und so weiter, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Was ist die Übertretung der Frau, von der Paulus im Timotheusbrief redet? Sie sah, dass der Baum gut zur Speise und eine Lust für die Augen ist. Hat die Eva diesen Baum das erste Mal gesehen in ihrem Leben? Ich denke nicht. Aber jetzt ist eine ganz neue Attraktivität da. Diese Frucht, die dieser Baum trägt, die soll Einsicht geben. Einsicht geben, und das soll dann so, damit man so sein kann, wie Gott ist. Übrigens sind alle Bäume in diesem Garten zur Lust für die Augen geschaffen worden, sagt uns das zweite Kapitel. Und jetzt auf einmal gibt es im Denken der Eva nur noch diesen einen Baum. Sie sucht die Befriedigung für die Augen nicht mehr in diesen ganzen Bäumen, die Gott gemacht hat, sondern in dem Gedanken, Einsicht haben, sein wie Gott. Das wär's. Wenn der Jakobusbrief schon geschrieben wäre, hätte der sie gewarnt. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert Tod. Eva wird betrogen, übertritt Gottes Gebot. Adam folgt ihr sehenden Auges, er weiß genau, was er tut, übertritt ebenfalls Gottes Gebot. Also die Übertretung der Eva ist der Wunsch, das Begehren, Einsicht zu haben und so zu sein wie Gott. Wie reagiert Gott darauf? Auch das habe ich gedacht, kenne ich ziemlich gut. Aber ich bin auch dort aufmerksam geworden auf ein paar Aspekte, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ab Vers 14 lesen wir von Gottes Reaktion im dritten Kapitel von Genesis. Gott, der Herr, sprach zu der Schlange: Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er: Ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Was ist der Feind Nummer eins beim Bibellesen? Kenne ich schon. Habe ich auch gedacht, drittes Kapitel Genesis, kenne ich schon. Aber so wie ich es vorgelesen habe, kommt hoffentlich etwas raus. Es gibt zwei Flüche. Die Schlange wird verflucht zum Kriechen, zum Staubfressen, zur Feindschaft, zur Zerstörung. Der Erdboden wird verflucht, mühsame Bearbeitung, Disteln und Dornen hervorbringen. Und meistens liest man das, dass das, was dazwischen steht, auch irgendwie zu dem Fluch dazugehört. Ich denke mittlerweile, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das irgendwie von Gott so eingerichtet ist, dass die Frau eine mühsame Schwangerschaft hat, dass sie Geburtsschmerzen hat, dass der Wunsch auf einmal da ist, den Mann zu beherrschen. Und dass die Folgen für den Mann einfach sind, dass er jetzt Mühe bei der Feldarbeit hat und vergänglich geworden ist. Gott macht dem mühelosen Leben von Adam und Eva ein Ende. Aber die Frage ist: Ist das die verheißene Strafe für die Übertretung? Nein, ist sie nicht. Der Tod war die Strafe eigentlich. Also ist es kein Fluch, sondern Gott hat es irgendwie aus irgendeinem Grund so eingerichtet, dass das sorgsame, das mühelose Leben aus dem Garten eben ein Ende hat. Kann es sein, dass Gott bewusst Mühe in das Leben der Menschen stellt, um die Menschen davor zu bewahren, die Übertretung von Adam und Eva zu wiederholen? Kann es sein, dass Arbeit und Mühe uns davor bewahrt, vor der verbotenen Frucht zu sitzen und darüber nachzudenken, wie begehrenswert diese Frucht wäre? Für mich persönlich kann ich das bestätigen. Wenn ich nichts zu tun habe, habe ich Mühe mit mir selber. Wenn reichlich Zeit vorhanden ist, gehen die Gedanken auf Wanderschaft. Standardbeispiel aus der Heiligen Schrift für was dann passiert, ist der David und die Bathseba. Das ist so ausgelutscht, dass wir uns heute nicht damit beschäftigen. Deshalb schnell zurück zum Timotheusbrief, aber nicht ins Kapitel 2, sondern ins Kapitel 5. Dort finden wir nämlich genau dieses Prinzip, von dem ich gerade gesprochen habe und die Frage gestellt habe, ob das sein kann. Im ersten Timotheusbrief im Kapitel 5 ist von den jungen Witwen die Rede. Und die sollen heiraten und Kinder kriegen, weil sie haben sonst zu viel Zeit. Und was dann passiert, lesen wir ab Vers 13. Zugleich aber lernen sie auch, müßig zu sein, indem sie in den Häusern umherlaufen, nicht allein aber müßig, also nicht sinnvoll beschäftigt, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Das bestärkt mich, dass Gott Arbeit und Mühe in das Leben der Menschen gesetzt hat, um den Menschen, um uns alle zu bewahren, davor in dieselbe Übertretung zu fallen wie Eva. Wir sind wieder zurück im Kapitel 2. Im Vers 14, ich lese nochmal vor. Auch hat Adam sich nicht verführen lassen, sondern die Frau ist dadurch, dass sie sich hat verführen lassen, in Übertretung geraten. Sie soll aber davor bewahrt werden, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt. Vorausgesetzt, dass sie, diese Frauen, im Glauben, in der Liebe und in einer mit Besonnenheit vollzogenen Heiligung verharren. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen zuhören, denn dieser Vers hat gewaltige Auswirkungen. In der Gemeinde und in der gesamten Welt, die uns umgibt. Ich möchte zwei Dimensionen dieses Verses nennen. Zum einen ist da die persönliche Dimension dieses Verses. Das, was die Frau, die Mutter ist, die bewusst sich mit allen Dingen beschäftigt, was um das Muttersein sich dreht, beschäftigt. Sie wird persönlich bewahrt, in dieselbe Falle zu tappen wie Eva. Persönliche Rettung, persönliche Bewahrung davor ist ein Wert an sich. Jede Frau, die Mutter ist, sollte das zu ihrem eigenen Besten so sehen. Und ich hoffe, ich konnte es deutlich machen, was der Wert ist, sich die ganze Mühe, die ganze Arbeit anzutun, des Mutterseins. Wo unsere Kinder klein waren, hatte ich zwei große Privilegien. Erstens, meine Frau konnte zu Hause bleiben. Und zweitens, ich durfte arbeiten gehen. Ich habe ihr abends immer gesagt, Schatz, ich weiß, du hast den schweren Job von uns beiden. Und das habe ich nicht einfach so gesagt. Weil danach war ich noch für 2 Stunden dran und das hat mir völlig gereicht. Ich möchte aber noch auf eine andere Dimension zu sprechen kommen. Wieder, wer eine große Überschrift braucht, Wert der Mutterschaft in der Gemeinde Gottes. Und dieser Wert der Mutterschaft für die Gemeinde Gottes oder in der Gemeinde Gottes, der wird deutlich, wenn wir uns diesen gesamten Abschnitt mal anschauen, in dem unser Vers steht. Dieser Abschnitt geht von Kapitel 2 ab dem Vers 1 bis zum Ende von Kapitel 3. Er beginnt mit der Aufforderung zum Gebet und damit, wie sich der Retterwille unseres Heiland Gottes offenbart. Und er endet damit, das könnte auch so die Überschrift für den ganzen Brief sein, dass Paulus will, dass man weiß, wie man sich verhält in der Gemeinde Gottes, die seine Wohnung ist und das Fundament der Wahrheit. Wir finden knapp 2 Kapitel voll mit Anweisungen. Voll mit Anweisungen, wie sich Männer und Frauen zu verhalten haben in der Gemeinde Gottes. Da fragt man sich doch, wozu diese ganzen Anweisungen? Und noch dazu so unpopuläre und unangenehme Anweisungen. Ist es einfach, damit Gott uns mal ein bisschen rumkommandieren kann und ein bisschen testet? Naja, es ist zwar eine unpopuläre Anweisung, aber ich guck mal, ob die Schwester und der Bruder, ob die sich daran halten, ob die mir treu sind, auch wenn sie es gar nicht verstehen. Hauptsache, die halten sich dran. Ist das sowas? Nein, Gott hat ein Ziel. Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Wir lesen in Vers 4, dass dieser Rettergott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So einfach ist das. Da werden Bücher geschrieben, den Willen Gottes erkennen. Brauchst du dir nicht mehr zu kaufen? Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann, wo unser Vers steht, dieser Abschnitt, also manche lesen Übersetzungen, wo dann Überschriften zwischen rein sind, die sind manchmal hilfreich. Ich habe auch so eine Übersetzung, finde ich mich schneller zurecht. Manchmal lenken die auch den Blick so ein bisschen vom Zusammenhang ab. Und bei mir fängt vor dem Vers 8 ein neuer Abschnitt an, da ist eine Überschrift drin, das ist irritierend, weil dieses, wie der Vers 8 im Kapitel 2, 1. Timotheusbrief anfängt, ich will nun. Das bedeutet, das, was jetzt kommt, ist eine unmittelbare Folgerung aus dem, was vorher steht. Was jetzt kommt, hängt mit dem Retterwillen unseres Rettergottes zusammen. Es geht darum, dass Männer beten und dass Frauen sich freiwillig unterordnen. Und das hat zu tun mit dem Retterwillen Gottes. Wie das? Es geht darum, dass Gottes Ziele erreicht werden durch die Gemeinde und durch ein gottgemäßes Verhalten von Mann und Frau in der Gemeinde. Und Gott kann seine Ziele durch die Gemeinde, nämlich eine verlorene Welt zu retten, nur dann erreichen, wenn sich die Brüder und die Schwestern so verhalten, wie man sich verhalten muss in der Gemeinde Gottes. Wenn nicht gebetet wird, insbesondere wenn die Männer nicht beten, werden Gottes Ziele nicht erreicht, dieser verlorenen Welt. Wenn Frauen sich nicht freiwillig unterordnen und dies geeignet zum Ausdruck bringen, werden Gottes Ziele mit dieser verlorenen Welt nicht erreicht. Das sagt unser Text. Ich überlasse es eurer Einschätzung, wie groß das Opfer der Männer ist, wenn sie sich überwinden zum Gebet. Scheint manchmal ziemlich große Überwindung zu sein, bei uns zumindest. Aber wenn Männer beten, werden Gottes Ziele erreicht. Ich kann nur ahnen, wie groß das Opfer der Frauen ist, sich freiwillig unter die Autorität der Männer unterzuordnen. Und ich kann auch nur ahnen, wie groß der Segen ist, wenn sie das tun. Gott stellt Männern und Frauen das gleiche Ziel vor Augen. Der Rettergott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und irgendwie in der Weisheit Gottes hat er sich überlegt, da gibt's unterschiedliche Aufgaben für Männer und Frauen in der Gemeinde. Und diese Aufgaben sind nicht delegierbar. Die kann ich niemanden anderen tun lassen. Die kann ich niemandem übertragen. Weder Männer noch Frauen können die Aufgaben, die Gott ihnen jeweils gegeben hat, jemand anderen machen lassen. Ein Mann kann sein Auto selber reparieren oder reparieren lassen. aber er kann nur selber beten. Eine Frau kann zu Hause die Fenster putzen oder sie kann sie putzen lassen. Aber Mutter sein kann sie nur selber. Vielleicht kommt jetzt spätestens an dieser Stelle mal die Frage auf, na, was ist denn mit den Unverheirateten eigentlich? Ja, lieber Bruder, liebe Schwester, die ihr noch nicht verheiratet seid, hier geht es in dieser Stelle einfach mal um Verheiratete. Die Vorteile des Singleseins und der Wert eines Christen, der in seinem Dienst nicht Rücksicht auf eine Familie nehmen muss, werden an anderer Stelle behandelt. Aber vielleicht wird es ja noch mal was, also können auch die noch nicht Verheirateten und noch nicht Mütter und Väter Seienden gerne weiter aufpassen. Die Aufgabe des Mutterseins kann niemand anders übernehmen. Wenn die Mutter sie nicht wahrnimmt, wird sie nicht gemacht. Und Paulus redet hier nicht vom Waschen und Bügeln und Kochen. Er redet vom Leben der Mutter in Glaube und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Er redet von einer Mutter, die den Kindern vorstellt, was Vertrauen auf Gott praktisch bedeutet, was Glaube wirklich ist. Er redet von einer Mutter, die anderen Menschen mit der Liebe Gottes begegnet, damit die Kinder die praktisch sehen, was die Liebe Gottes ist. Er redet von einer Mutter, die in Reinheit ihr Leben für Gott und seine Ziele lebt. Und in diesen Dingen ist eine Mutter nicht zu ersetzen. Sie ist nicht zu ersetzen durch die Kinderkrippe. Sie ist nicht zu ersetzen durch den Kindergarten. Und jetzt kommt das Schockierende, sie ist nicht mal zu ersetzen durch die Kinderstunde. Preist den Herrn für gute Kinderstunden. Aber die Aufgabe einer Mutter kann kein noch so guter Kinderstundenonkel und keine noch so gute Kinderstundentante übernehmen. Auf Englisch heißt es 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Was da abgeht, das sehen die Kinder. Und das Sahnehäubchen ist dann die eine Stunde am Sonntag. Und damit bin ich bei der zweiten Dimension des Verses, die vielleicht noch viel größer ist. Die erste Bedeutung war die Bedeutung für die Frau, für die Mutter persönlich. Und jetzt sind wir beim Wert für die Gemeinde Gottes am Ort und weltweit. Zwei Aspekte. Die Mutter erzieht ihre Kinder zur Gottesfurcht und damit vielleicht zur persönlichen Errettung des Kindes. Auch das ist ein riesengroßer Wert. Jede Seele ist von unendlichem Wert. Und wenn die Erziehung, die Arbeit der Mutter darin mündet, dass Kinder sich bekehren, Halleluja. Aber ich möchte euch noch den Blick weiten, dass es darüber hinausgeht, dass es ein Segen sein kann zur Rettung von noch anderen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und die Mütter können dann durch ihr Muttersein, durch die Arbeit einer Mutter wesentlich dazu beitragen. Was wurde schon alles bewirkt im Reich Gottes durch Kinder gottesfürchtiger Mütter? Das beste Beispiel, da lesen wir gerade den Brief. Timotheus ist das naheliegendste Beispiel. Samuel, Mose sind weitere Beispiele für große Männer im Reich Gottes, die von klein auf von ihren Müttern für den Herrn und seine Ziele geprägt wurden. Liebe Schwestern, ich bin nicht blind für die Realität. In unserer gefallenen Welt kann es notwendig sein, dass nicht die gesamte Zeit, die euch zur Verfügung steht, dem Muttersein gewidmet werden kann, dass es notwendig ist, die Familie zu unterstützen, finanziell arbeiten zu gehen. Aber ich will euch das in Erinnerung rufen, dass ihr weise Entscheidungen trefft, wie viel Zeit ihr auf welche Tätigkeiten verwendet. Denn die Wichtigkeit einer Sache kann an dem Maß des Widerstandes der Gegner abgelesen werden. Und der Fürst dieser Welt setzt alles daran, Familien zu zerstören, Muttersein ins Lächerliche zu ziehen und möglichst ganz abzuschaffen. In Sprüche 22, Vers 6 heißt es, erziehe den Knaben seinem Weg entsprechend, er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt ist. Ich habe mindestens eine werdende Mutter gesehen unter uns, wenn ich mich nicht verschaut habe. Ich will keine Gerüchte in die Welt setzen. Macht euch bewusst, wir haben maximal 2160 Tage Zeit, unsere Kinder zu prägen. Dann sind sie 6 Jahre alt und spätestens dann müssen sie in unserem Land in die Schule gehen und sind zumindest teilweise unserem Einfluss entzogen. Aber für 2160 Tage haben wir 24 Stunden am Tag die Oberhoheit in der Erziehung. Paulus schreibt den guten Hinweis, gebt Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Ich möchte meine Botschaft heute schließen mit einigen Beispielen einflussreicher Mütter. Wer kennt Johanna Kullen? Nachdem sie verheiratet war, hieß ihr Familienname Busch. Und sie ist die Mutter von Friedrich, Johannes und Wilhelm Busch. Wer kennt Susanna Ansley? Verheiratete Wesley, Mutter von John und Charles. Sie wird genannt auch die Mutter des Methodismus. Weil das, was sie ihren Kindern gelehrt hat, sie wesentlich geprägt hat in ihrem ganzen Leben. Und deshalb sagen Leute, also das, was die zwei Brüder theologisch für Gedanken und Ideen hatten, das kommt von der Mutter. Deshalb sollen die Mütter in der Stille lernen, theologische Gedanken von Müttern sind erwünscht, dass sie weiterkommen, auch geistlich in der Erkenntnis des Wortes Gottes, wird von großem Segen sein. Als drittes möchte ich fragen, wer kennt Clara Luginbühl? Sie ist die Frau von Fred Elliott und die Mutter von Robert, Herbert, Jim und Jane. Jim Elliott ist hoffentlich jedem hier ein Begriff. Clara Elliott erzog ihren Sohn und er ließ ihn nach Ecuador, um die Botschaft des Evangeliums zu den Auca-Indianern in Ecuador zu tragen. Als junger Mann im Wheaton College betete Jim: Gott, ich bitte dich, zünde du diese unnütze Kerze meines Lebens an, und ich will verbrennen für dich. Ich suche kein langes Leben, aber ein erfülltes, wie du, Herr Jesus. Clara Elliott beendet ihre Ausbildung, eröffnet in ihrem Haus eine Praxis für Chiropraktik, um die Familie finanziell zu unterstützen. Sie hat gehandelt wie die Sprüche 31 Frau, die sich im häuslichen Umfeld ihre Tätigkeiten sucht, tut, was sie tun kann, um die Familie zu unterstützen, aber um gleichzeitig genug Zeit mit den Kindern verbringen zu können. Sie widmete sich ganz der Aufgabe, ihre Kinder vorzubereiten auf einen lebenslangen Wandel mit Gott und den Dienst für andere. Kindermädchen und anderes hat sie nicht gehabt. Die Frucht ihrer ganzen Arbeit ist zu sehen in einer Notiz, die Jim Elliott an sie schrieb, bevor er als Missionar nach Ecuador abreiste. Und er schreibt: Denkt ihr daran, was der Psalmist von Kindern sagt? Sie seien ein Geschenk des Herrn, sagt er. Und jeder solle glücklich sein, der seinen Köcher voll von ihnen habe. Und von was anderem ist ein Köcher voll als von Pfeilen? Und wozu sind Pfeile da, wenn nicht zum Schießen? Also, mit starken Armen des Gebets spannt den Bogen und schießt die Pfeile ab, alle mitten in das Herz des Feindes. Das schreibt Jim Elliot im Alter von nur 22 Jahren. Wer kann Kinder derart prägen? Wer außer den Eltern könnte die Grundlage für solche Überzeugungen legen? Und in der Regel wird die Mutter mehr Zeit mit den Kindern verbringen als der Vater. Wer formt die Pfeile im Köcher durch Anleitung und Ermahnung in Liebe? Wer schärft die Pfeile durch das Vorbild des eigenen Lebens? Wer spannt den Bogen und lässt die Pfeile fliegen, damit sie treffen, was auch immer der Herr treffen möchte? Wenn es die Mutter nicht tut, wird es nicht passieren.